Vor 4 Wochen, ich glaube, es war genau vor 4 Wochen, war das Pfingstfest. Und ich möchte mit euch noch ein bisschen so zurückschauen oder da nochmal einsteigen in das, was Pfingsten ist, was Pfingsten bedeutet. Ich habe mir auch die Predigt von Thomas angehört, und damit ich schaue, dass ich nicht zu viel Überschneidungen habe, aber er hatte ganz andere Aspekte als die, die mir auf dem Herzen liegen. Mein Thema, wie ich es überschrieben habe, die Predigt heißt, du kannst auch die PowerPoint starten, gibt es ein Pfingsten für dich? Ich habe mir mal so eine Umfrage angeschaut in Deutschland, wie viele Leute wissen, was Pfingsten bedeutet. Und das war schon erschreckend, nur jeder Vierte in Deutschland weiß, konnte erklären in der Umfrage, es wurden insgesamt 3.500 Erwachsene befragt, was Pfingsten bedeutet oder warum man überhaupt Pfingsten feiert. Vor allem jüngere Menschen unter 29 Jahren wussten nicht, was das Pfingstfest ist. 88% hatten keine Ahnung in ganz Deutschland, sogar in Ostdeutschland 92% wussten nicht, warum wir Pfingsten feiern. Das ist schon interessant, wenn man sagt, wir sind das christliche Abendland, ne? Dass eines der wichtigsten und bedeutendsten christlichen Feste eigentlich so wenig bekannt ist in seiner Bedeutung. Was ist zu Pfingsten passiert? Kannst nachlesen in der Apostelgeschichte, in der Bibel. Jesus hatte das versprochen, die Jünger, die Nachfolger von ihm, seine Schüler sollten warten in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf sie kommen sollte und sie mit Kraft erfüllt werden, damit sie Zeugen sind für Jesus. Das war damals eine kleine Gruppe, 120 Leute. Wer weiß, wie viele Christen es heute gibt auf der Welt? Also alle die Menschen, die sich zum christlichen Glauben zählen, also die einer christlichen Kirche angehören. Schätzungen. Es sind 2,1 Milliarden Menschen, die sich zu einer christlichen Kirche zugehörig fühlen und getauft sind. Es werden jeden Tag auf der Welt 83.000 Menschen getauft. Täglich. Und das Christentum ist die schnellst wachsende Religion der Welt. Das heißt, die 120 Leute, die damals den Heiligen Geist empfingen und mit dem Heiligen Geist getauft wurden, um dann Zeugen zu sein und die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten, auf der Welt waren sehr erfolgreich. Und nicht nur am Anfang, sie waren gleich zu Anfang sehr erfolgreich, weil es bekehrten sich schon am Pfingstfest 3.000 Menschen nur in Jerusalem und dann täglich weitere, und dann wurde das Evangelium verbreitet auch in ganz Israel und dann darüber hinaus durch den Apostel Paulus und auch andere nach Europa und in der ganzen Welt. Und bis heute hält das an. Ihr habt letzte Woche hier Samuel Hoffmann hier gehabt, der auch Missionar ist in Myanmar. Also es gibt überall auf der Welt Missionare, die unterwegs sind, um das Evangelium zu verbreiten. Und täglich werden 83.000 Menschen getauft. Das ist schon ordentlich. Was nicht so schön ist, diese Taufen in 40.000 verschiedenen Konfessionen passieren. 40.000 christliche Konfessionen gibt es auf der Welt. Größte ist die römisch-katholische Kirche mit circa 1,2 Milliarden, also fast die Hälfte der weltweiten Christenheit gehört zur römisch-katholischen Kirche. Die nächstgrößte Gruppe, das wissen aber die wenigsten, sind die Pfingstgemeinden mit ungefähr 600 Millionen. Es ist die größte christliche Kirche oder protestantische Kirche nach der römisch-katholischen Kirche. Was sind wir eigentlich? Die Friedenskirche. Was sind wir für eine Konfession? Wir haben jetzt nicht nichts öffentlich, sagen wir mal, drangeschrieben draußen. Wir haben auch gar keine übergeordnete konfessionelle Anbindung. Wir sind einfach eine, wahrscheinlich eine von den, wahrscheinlich würden wir zu einer von diesen 40.000, sagen wir mal, unterschiedlichen Konfessionen dann gezählt werden, weil wir nur zwei Standorte haben, eine Kirche mit zwei Standorten, keine übergeordnete Konfession. Aber wir haben natürlich auch eine Geschichte hier. Wir sind entstanden, also die Friedenskirche ist entstanden aus einer Erweckung, die in Memmingen in den 60er Jahren, also ungefähr vor circa 60 Jahren oder über 60 Jahren, stattgefunden hat durch einen Evangelisten. Daraus ist dann das Missionshaus Hebron entstanden. Kennt jemand so ein bisschen die Geschichte der Friedenskirche? Du warst sogar dabei. Cool. Also, cool. Also einige können das sogar aus eigener Erfahrung sagen, was da passiert ist. Das Missionshaus Hebron ist daraus entstanden, aus dieser Erweckung. Die haben sich dann einer kleinen Pfingstbewegung angeschlossen, nannte sich Apostolische Kirche, Urchristliche Mission, war eine Pfingstkirche, gehörte auch zum Forum freikirchlicher Pfingstgemeinden in Deutschland und insgesamt zur weltweiten Pfingstbewegung. Dann später, da war ich dann schon da, ich kam dann 1995 dazu, noch in die Apostolische Kirche. Wir haben uns dann da rausgelöst aus verschiedenen Gründen und die Friedenskirche e.V. gegründet. Und zwei Jahre später haben wir uns dann mit der örtlichen Baptistengemeinde zusammengeschlossen. Und Anton Steinhauser, der schon damals Pastor war, ist ja auch immer noch da. Und wir beide haben dann von 97 bis zu Antons Ausscheiden 22, also 25 Jahre, gemeinsam die Friedenskirche e.V. als Pastorin geführt. So, das ist so ein bisschen unser konfessioneller Hintergrund. Wir sind Teil, oder die Friedenskirche ist Teil, kann man sagen, der weltweiten Pfingstbewegung oder man könnte es auch noch weiter fassen, der charismatischen Bewegung, weil die Pfingstbewegung ist ja auch eine relativ junge Kirche, also die Pfingstkirche, die heute die größte protestantische Kirche weltweit ist mit 600 Millionen Mitgliedern, ist ja erst Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt entstanden, aus verschiedenen Erweckungen in verschiedenen Teilen der Welt. Und dann im Laufe des 20. Jahrhunderts kamen aber charismatische Erneuerungen in alle möglichen Kirchen hinein. Angefangen in der ersten der römisch-katholischen Kirche, ungefähr in den 50er, 60er Jahren die charismatische Erneuerung, dann auch in die evangelische Kirche, dann auch in die verschiedenen anderen Freikirchen. Auch die Baptisten wurden von der charismatischen Bewegung erfasst und eben die Baptisten in Memmingen waren eigentlich auch, ich sage jetzt mal, verkappte Pfingstler. Es waren keine klassischen Baptisten, es waren, war eine Gemeinde, die in Sprachen geredet hat, in Sprachen gesungen, die volle Fülle der Geistesgaben gesucht hat. Also das hat uns auch verbunden, eben Missionshaus Hebron oder Apostolische Kirche und die Baptisten damals. Das Geheimnis oder das, jetzt habe ich die Folien, ich hätte das hier weiterklicken müssen. Das hatte ich schon, wer sind wir? Pfingstler, Charismatiker, Baptistels. Ja genau, Baptistels, in Amerika nennt man die Baptisten, die sich für den Heiligen Geist geöffnet haben, die Baptistels, weil die Pfingstler sind in Amerika Pentecostals und die Baptisten, die eben mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, die nennt man dann die Baptistels. Genau. Der Heilige Geist wurde ausgegossen zu Pfingsten und das war ja die entscheidende Initialzündung. Es sollte nicht nur eine persönliche Erfahrung für die Jünger sein, so nach dem Motto, oh toll, wir bekommen den Heiligen Geist, sondern es war eine Ausrüstung und eine Initialzündung dafür, Zeugen für Jesus zu sein in der ganzen Welt. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, damit ihr meine Zeugen seid. Und bis heute ist das der Grund oder das Ziel, dass der Heilige Geist uns erfüllt und uns ausrüstet, damit wir Zeugen für Jesus sind. Das ist der Grund, warum Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, euch zu taufen mit Geist und mit Feuer. Warum? Nicht, damit wir tolle Erfahrungen machen und sagen, wow, das ist so schön, das ist so cool, das auch, ist es auch, aber in erster Linie dafür, damit wir ausgerüstet werden, Mut bekommen, Kraft bekommen, übernatürliche Gaben bekommen und Berufungen bekommen, damit wir Zeugen sind für Jesus. Überall auf der Welt und auch da, wo wir sind, an unserem Arbeitsplatz und so weiter. Lerne den Heiligen Geist kennen. Manche denken, der Heilige Geist ist irgendwie eine undefinierbare Kraft. Aber wenn man genau studiert in der Bibel, dann stellt man fest, der Heilige Geist ist eine Person. Der hat Gefühle. Der redet. Der kann betrübt werden. Mit dem kann man in Beziehung treten. So, der Heilige Geist ist nicht eine Kraft, sondern er ist eine Person der göttlichen Dreieinigkeit, der Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist ist der Stellvertreter von Jesus auf dieser Erde, überall gleichzeitig am Werk. Und er ist auch in uns oder er wohnt in uns, wenn wir Jesus einladen. Dann kommt nicht Jesus selber, weil er sitzt auf dem Thron, sondern wer kommt? Der Heilige Geist zieht uns in uns ein und vertritt Jesus oder stellvertretend Jesus in uns. Und er ist eine Person, er ist jemand, mit dem wir kommunizieren können, dessen Stimme wir hören können oder Impulse wir wahrnehmen können. Er wirkt in uns, er redet auch zu uns, er gibt uns prophetische Eindrücke und Gaben, nicht nur für andere Menschen, sondern in erster Linie mal für uns selber, was wir tun sollen, was wir machen sollen. Er lenkt und leitet uns in alle Wahrheit, heißt es. Er ist derjenige, der in uns wirkt. Er ist eine Person. Und es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist kennenlernen. Dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm aufbauen und ihn zu ihm entwickeln und dass wir ihn willkommen heißen und dass wir ihn verstehen. Eigentlich müsste man sagen, das ist jetzt vielleicht für manche ein bisschen fremd, dass wir sie verstehen, weil der Heilige Geist im Hebräischen ist weiblich. Ruach ist nicht männlich, wir haben es männlich übersetzt, der Heilige Geist. Im Hebräischen heißt es die Heilige Geistin, müsste man eigentlich sagen, hat eine weibliche Form. Also wir müssen den Heiligen Geist, oder ich bleibe jetzt einfach dabei, kennenlernen und eine Beziehung aufbauen. Was tut der Heilige Geist? Der Heilige Geist, wenn man das studiert, in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte merkt man, er tut so unwahrscheinlich viele gute Dinge. Und er tut auch nichts anderes als das, was Jesus getan hat oder was der Vater getan hat. Der Vater, Sohn und der Heilige Geist sind komplett eins. Die unterscheidet nichts in ihrem Wesen, vielleicht schon in ihrem Wirken und in ihrer Aufgabe, aber sie sind sich komplett eins. Und der Heilige Geist setzt ganz verschiedene und unterschiedliche Dinge frei in unserem Leben. Ich fange mal mit einer Bibelstelle an. Er gibt uns Freiheit. Ich habe heute Morgen auch meinen Morgenimpuls zu dem Thema geschrieben. Nicht über diesen Bibelvers, sondern über einen anderen, aber auch mit einer ähnlichen Bedeutung aus dem Korintherbrief. Da heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Herr aber ist der Geist, da wird auch nochmal betont, dass der Heilige Geist eben eine Person ist, nicht nur eine Kraft. Der Herr aber ist der Geist Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und hier im Römerbrief sehen wir es auch, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich finde es so einen wichtigen Aspekt, woran man auch merken kann, ob der Heilige Geist in einem Menschen oder in einer Gruppe am Wirken ist. Ist da wirklich Freiheit? Oder ist da Enge und Bedrückung und Unfreiheit und Kontrolle und keiner mag sich richtig vielleicht so zeigen und so geben, wie er wirklich ist und alles ist irgendwie so ein bisschen verhalten. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da darf ich so sein, wie ich bin. Da muss ich mich nicht verstecken. Da setzt Gott mich frei zu einem neuen Leben, zu einem Leben im Geist eben, zu einem fröhlichen Leben, zu einem befreiten Leben. Er setzt mich frei eben auch von Sünde, von der Kraft der Sünde oder von dem Gesetz der Sünde, heißt es hier in diesem Text, und des Todes. Und er bringt mich ins Leben. Das ist so, so cool. Wer Jesus kennengelernt hat und in dessen Leben der Heilige Geist eingezogen ist, der ist zum echten Leben durchgedrungen. Amen. Er darf erleben, ich bin angenommen, so wie ich bin. Ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich nicht verstellen, ich muss mich nicht kopieren, ich muss nicht andere nachmachen. Gott hat mich so angenommen, wie ich bin. Er akzeptiert mich, er verändert mich auch immer weiter. Aber erstmal darf ich einfach frei darin sein, dass ich der bin, zu dem Gott mich gemacht hat. Und er schenkt mir Freiheit. Dann die nächste Bibelstelle, auch aus dem Römerbrief und Römer 8, Vers 15 und Galater 4, Vers 6. Ich lese es mal vor. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, das ist ja der hebräische Kosename für Vater, wir würden sagen Papa oder Vati. Ich weiß, viele Christen sind inzwischen auch wirklich in diese Freiheit gekommen, dass sie Gott mit Papa ansprechen können. Ich höre das immer wieder auch in Gebeten. Danke Papa und danke Vati. Ich sage jetzt nicht Papa, ich sage Vati, vielleicht daher, weil ich zum leiblichen Vater auch Vati gesagt habe. Und manche sagen Papa, manche sagen Vati, es ist ja egal. Wichtig ist, dass du auch durch den Heiligen Geist plötzlich merkst, du kannst zu Gott, dem allmächtigen, großen Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, er ist dir nicht mehr fremd, sondern er ist dein Papa geworden. Ist das gut? Ist das cool? Ist das schön, dass wir Gott so anreden dürfen? Und du merkst, da, wo der Heilige Geist am Wirken ist, da spürst du plötzlich, Christen kriegen eine persönliche und intime Beziehung zu ihrem Vater im Himmel und sagen Papa zu ihm. Das ist ein Wirken oder ein Werk des Heiligen Geistes in uns. Und dieser Geist Gottes, den wir empfangen haben, der bestätigt in uns, in unserem Inneren, zu unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Hey, wir sind angenommen. Wir gehören zu Gottes Familie. Wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind nicht dazu bestimmt, dass wir jetzt Gottes Aufträge erfüllen müssen und seinen Geboten gehorchen sollen. Ja, sollen wir. Und es ist wichtig, dass wir auch gehorsam sind und dass wir auf Gott hören. Aber was ist erstmal die Grundlage dafür, dass Gott uns nicht fremd ist? Dass wir wissen, wir sind Teil seiner Familie. Wir gehören zu ihm. Wir sind seine Kinder geworden. Und eigentlich ist das Ergebnis dann, dass wir gerne das tun, was er von uns möchte, oder? Weil wir wissen, er ist gut und er liebt uns und das, was er uns sagt und was er von uns möchte, ist ja nichts Schlechtes. Im Gegenteil, ist das Beste, was uns passieren kann. Und im Galaterbrief ist es eben nochmal, wird es wiederholt, 4 Vers 6. Da steht auch, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unser Herzen, der da ruft: Papa, danke, dass ich dein Kind sein darf. Vati, ich gehöre zu dir. Und man spürt das ja manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dass du es wie als eine Umarmung deines Vaters im Himmels erlebst. Er schließt dich ein, er nimmt dich in die Arme. Er zeigt dir, wie kostbar du für ihn bist, wie lieb er dich hat. Ist das gut? Ist es gut, wenn wir als Väter unsere Kinder in den Arm nehmen? Wenn wir sie drücken? Wenn sie spüren, wir haben sie lieb? Das müssen die spüren. Und so oft wie möglich. So, das ist diese innige Beziehung, die Gott zu seinen Kindern zu uns haben möchte. Was tut der Heilige Geist noch? Also er schenkt uns Freiheit, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht mehr verstellen und dürfen in diese wunderbare Freiheit hineinkommen, die der Heilige Geist uns gibt. Wir werden zu Kindern, Gott ist Teil seiner Familie. Und er, dadurch, dass er in uns lebt, verändert er unseren Charakter. Wer von uns braucht Charakterveränderung? Es ist gut, oder, dass wir den Heiligen Geist haben, weil die Bibel sagt, durch eigene Willensanstrengung können wir uns nicht verändern. Und jeder von uns hat vielleicht schon an dem einen oder anderen Punkt diese Erfahrung gemacht. Du nimmst dir was vor, du möchtest dich so gerne ändern, du möchtest so gerne anders sein, nicht mehr jähzornig, nicht mehr dies oder das, ne? Und du merkst, du packst es nicht, du kriegst es nicht hin. Aber wer kann das? Wer macht das? Der Heilige Geist in uns. Man nennt es die Frucht des Geistes, wird da beschrieben in Galater 5. Was ist das für eine Frucht? Das ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Stellt euch mal vor, wir alle wären so. Menschen voller Liebe, voller Freude. Ich sage mal, nicht nur am Sonntagmorgen, wenn wir unser Sonntagsgesicht aufsetzen, sondern ich meine im Alltag so. Am Arbeitsplatz, in der Familie und so. Voller Sanftmut, voller Güte, voller Treue, voller Selbstbeherrschung. Wir lassen nicht sofort alles raus, was uns gerade so in den Kopf oder in die Gefühle kommt oder so, ne? Sondern wie wird das sein, wenn Menschen so miteinander umgehen? Das wäre cool, oder? Das wäre so schön. Perfekte Welt, Paradies. Und natürlich werden wir jetzt nicht vollständig weder in einer Kirche noch sonst irgendwo in der Gesellschaft dieses Paradies erreichen. Aber was passiert ist, wenn ein Christ oder ein Mensch erlebt, dass der Heilige Geist ihn erfüllt und anfängt in ihm zu wirken, dann wird er verändert. Und er bleibt nicht der gleiche. Der Charakter verändert sich. Ich bin auch eher so, ihr kennt mich auch nur von sonntags. Ich bin eher so ein Mensch, der sehr schnell ungeduldig werden kann. In meiner natürlichen Menschen bin ich nicht besonders geduldig. Und wenn etwas nicht gleich und schnell so klappt und passiert, wie ich es möchte, dann kann ich schon ziemlich ungemütlich werden. Möchtet ihr mich in meinem alten, sagen wir mal, Menschen nicht erleben? Und ich brauche so dringend diese Charakterveränderung. Und Gott hat da schon angefangen in mir zu wirken, dass ich geduldiger geworden bin, tatsächlich. Ich hätte mir das gerne gewünscht, dass es schneller passiert wäre. Und es ist auch noch Luft nach oben, würde ich mal so sagen, bei mir, ne? Aber es passiert, tatsächlich. Und Menschen, die mit mir zu tun haben, können das bezeugen. meine Kinder, meine Frau und so. Ja, du hast dich im Laufe deines Lebens zum Besseren, zum Positiven verändert. Und was ist das? Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes in uns, der unseren Charakter verändert. Und wenn das nicht passiert, dann muss man ein großes Fragezeichen daran stellen, ob dieser Mensch tatsächlich mit Jesus lebt oder nicht. Weil Jesus sagt, ein guter Baum, oder woran kann man jemand einen guten Baum erkennen, dass er gute Früchte bringt, oder? Also wenn jemand immer noch ständig sich selber nicht beherrschen kann, keine Freude zeigt oder ausdrückt, keinen inneren Frieden hat, nicht sanftmütig und geduldig mit anderen umgehen kann oder sich das, sage ich mal, im Laufe seines Lebens zum Besseren verändert hat, sage ich jetzt mal so, dann stelle ich ein großes Fragezeichen daran, lebt der Mensch wirklich mit Jesus oder ist das nur aufgepropfte Religiosität? Weil Jesus sagt auch, es werden am Ende viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr. Was zählt ist, dass wir ihn kennen und dass der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat und uns auch verändert. Wenn das nicht passiert, dann sind wir keine echten Christen. Was macht der Heilige Geist noch, außer dass er Charakterveränderung bewirkt? Er schenkt uns Gaben. Das ist auch so gut. Charakterveränderung ist übrigens wichtiger als Gaben. Man sagt in der Theologie, Charakter ist vor Charisma. Charisma steht für Gaben. Charakter ist wichtiger als Charisma. Ich sage immer, es ist schöner, einen Apfelbaum zu haben, als einen Weihnachtsbaum. Am Apfelbaum wachsen Früchte. Am Weihnachtsbaum, da legst du Geschenke runter oder hängst du schöne Dinge dran. Ist auch schön, aber noch wichtiger ist der Apfelbaum als der Weihnachtsbaum. Und Charisma, also Charakter, was wächst in uns durch den Geist, ist wichtiger als Charisma. Aber die Gaben, die Geschenke, die Gott uns gibt, sind auch sehr wichtig. Amen. Sind Geschenke schön? Ja, natürlich. Ich liebe Geschenke. Und ich liebe vor allem die Geschenke, die Gott mir gibt. Und wenn er mir Gaben gibt, dann weise ich die natürlich nicht zurück. Und wir lesen viel über die Gaben des Heiligen Geistes. 1. Korinther 12 und 14 vor allem. Und ich lese mal diese eine Stelle. Ich erkläre euch ausdrücklich, wenn ein Mensch geleitet wird von Gottes Geist, dann kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus. Und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Nochmal erstmal diese Stelle. Ich habe ja eben gesagt, genau das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, Jesus hat gesagt, es werden viele am Ende da sein, die sagen, Herr, Herr. Ich aber werde zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht von mir, ihr Übeltäter. Und hier steht ja genau das Gegenteil. Wenn jemand Herr zu Jesus sagt, dann hat er den Heiligen Geist. Was stimmt nun? Ich würde sagen, eine Sache ist wichtig dabei. Man kann ein Lippenbekenntnis abgeben oder ein Herzensbekenntnis. Und ich glaube, was hier gemeint ist, keiner kann sagen, verflucht sei Jesus oder Jesus ist der Herr, aus dem Herzen, der nicht den Heiligen Geist hat. Und steht auch in Römer 10, Vers 10, wer mit dem Herzen glaubt, also nicht nur wer etwas nachplappert, was ihm vorgeredet wurde, sondern wer vom Herzen glaubt und vom Herzen dieses Bekenntnis abgibt und sagt, Jesus, du bist mein Herr, aus meinem tiefsten Inneren. Nicht nur, weil er das erzogen bekommen hat, von seinen Eltern so beigebracht hat oder in einer Umgebung aufgewachsen ist, wo sich das nun mal so gehört, sage ich jetzt mal, ne? Sondern wer das aus tiefstem Herzen sagen kann, Jesus, du bist mein Herr. Das kann man nur durch den Heiligen Geist sagen. Das kann man nur sagen, wenn der Heilige Geist in einem lebt. Nachplappern kann man vieles. So verstehe ich diese Stelle hier. Also, es kann niemand sagen, Jesus ist Herr oder wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Es gibt aber verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allen und durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Das ist so schön. Hey, hier ist kein Mensch da, der nicht mindestens eine Gabe des Heiligen Geistes bekommen hat. Und wenn du sie noch nicht weißt, du hast sie trotzdem, wenn du Christ geworden bist, wenn der Heilige Geist dich erfüllt hat, dann hat er dir auch Gaben gegeben. Die müssen wir manchmal erst entdecken, manchmal müssen sie freigesetzt werden. Manchmal müssen diese Gaben auch wieder reaktiviert werden. Zum Beispiel gibt es Leute, die haben vielleicht schon mal angefangen, in ihrer Gabe, die der Heilige Geist dir gegeben hat, zu wirken. Da gibt es ja unterschiedliche Dinge. Da gibt es die übernatürlichen Gaben wie Heilungen, Dämonenaustreibungen, in Sprachen reden, Auslegung, Prophetie, Wundertaten und verschiedene Dinge werden da erwähnt. Dann gibt es aber auch natürliche Gaben wie Leitung und Hilfsdienste und solche Dinge. Also wird ein ganzes Spektrum von übernatürlichen Gaben und natürlichen Gaben erwähnt im 1. Korintherbrief. Und es wird eigentlich kein Unterschied gemacht zwischen den übernatürlichen Gaben und den natürlichen Gaben, weil alles kommt von Gott. Und es soll alles eingesetzt werden zum Nutzen aller. Das heißt, das Entscheidende ist, dass du deine Gaben natürlich erkennst und aber das dann, dass du sagst, ich will sie nicht nur für mich behalten, sondern ich will sie einsetzen, damit andere davon profitieren. Damit andere was davon haben. Damit ich anderen mit dieser Gabe dienen kann. So, und manchmal muss man es eben auch reaktivieren. Zum Beispiel schreibt Paulus einmal an seinen Schüler Timotheus, sagt er, fache wieder neu an die Gabe, die dir unter Handauflegung zugesprochen worden ist oder gegeben worden ist. Fache das wieder neu an, du hast das schleifen lassen. Du lebst nicht mehr da drin. Du musst das wieder neu in Gang setzen, wieder befeuern, deine Gabe. Man kann einschlafen in seinen Geistesgaben und nur noch für sich selbst leben als Christ. Nur noch sich um sich selber drehen und nicht mehr die Gabe einsetzen, um anderen wirklich mit diesen Gaben, die Gott mir gegeben hat, zu dienen und sie zu unterstützen und ihnen zu anderen zu helfen und zu ermutigen und so weiter. So, Gott gibt Gaben. Und jetzt noch eine weitere Stelle, er gibt auch Kraft. Also nochmal zurück zur Apostelgeschichte, zum Pfingstfest. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Oder in anderer Übersetzung heißt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet Kraft bekommen. So, der Heilige Geist gibt uns Power. Im Griechischen steht da Dynamis. Daher kommt der Begriff Dynamit. Das ist powerful. So, der Heilige Geist will in uns Kraft freisetzen. Kraft, ein Leben zu führen, das, sich abwendet von den ganzen Versuchungen und Ablenkungen, die es so in dieser Welt gibt, zum einen. So ein Überwinderleben, aber nicht nur jetzt, dass wir sagen, okay, ich will nicht die ganze Zeit am Handy sitzen und nur durch alle Netzwerke durchscrollen und meine Zeit da vergeuden oder am Fernseher bei Netflix und so weiter und mich ablenken lassen oder noch schlimmere Dinge tun und auf Versuchungen reinfallen. Das ist die eine Kraft, die wir bekommen, wirklich ein Leben zu führen, das überwindet, das die Sünde überwindet und die Versuchungen und Ablenkungen der Welt überwindet. Das ist Punkt Nummer eins. Dafür kriegen wir Kraft. Wodurch? Durch den Heiligen Geist. Aber wir kriegen dann auch noch Kraft, mutig zu sein und Zeugen zu sein für Jesus. Das ist manchmal nicht so leicht. Jemanden anzuquatschen, zu sagen, darf ich dir was aus meinem Leben erzählen, was ich mit Gott erlebt habe? Da kriegen wir Angst und denken, oh, was denken die Menschen da über uns? Halten die uns vielleicht für Spinner oder halten die uns für verrückt oder so? Aber der Heilige Geist will uns Kraft geben, damit wir Zeugen sind, damit wir diese Menschenfurcht überwinden und mutig auf andere Menschen zugehen und sie auf den Glauben ansprechen oder ihnen Fragen stellen. Wie ist denn deine Beziehung zu Gott oder kennst du Gott und hast du schon mal in der Bibel gelesen und so weiter und Leute einladen, in den Gottesdienst zu kommen oder zu christlichen Veranstaltungen. Dazu brauchen wir Mut. Und es ist so schön, wenn man erlebt, wie Gott dann was vorbereitet. Ich war jetzt viermal bei diesem Theaterstück Aschenputtel fliegt dabei. Dreimal auf dem Westertorplatz in Memmingen haben wir da auf diesem schönen Amphitheater das Theaterstück gespielt. Und dann jetzt am Freitag in Leutkirch im Bürgerbahnhof. Und ich bin jedes Mal vor dem Theaterstück in der Stadt rumgegangen, also dreimal in Memmingen und jetzt auch in Leutkirch und habe noch Leute eingeladen. Und habe gesagt, hast du heute Abend schon was vor? Oder hättest du Lust und spontan Zeit, an einem Theaterstück dabei zu sein? Das ist so das Schöne, wenn man solche Veranstaltungen, man muss ja nicht sofort was von Jesus sagen. Man hat einfach nur einen Zettel und sagt, hey, es gibt was Cooles, das kannst du dir anschauen und so. Ne? Und jedes Mal sind Leute hier spontan gekommen. Warum? Weil ich den Mut hatte und gesagt habe, ich gehe los und lade Leute ein. Am Freitag ein Ehepaar, die wollten unten in Leutkirch, ist der Bürgerbahnhof, da unten ist so eine Brauerei, unten so ein Restaurant und die wollten was trinken gehen und ich gebe ihnen den Zettel. Unten stand ich vor dem Restaurant und sage, hey, wir wollen für ein Theaterstück ein, hier, Theaterstück auf hier oben, hättet ihr Lust? Die gucken sich an und sagen, du wolltest was trinken gehen, aber ein Theaterstück zuerst wäre auch nicht schlecht. Sind sie einfach mit hochgekommen und haben das Evangelium gehört, das schön verpackt ist in diesem Theaterstück, ganz einfach, ganz simpel erklärt, hat Cori das wunderbar in diesem Theaterstück eingebaut, dass man Jesus kennenlernen kann. Und dann gab es noch ein Zeugnis und die haben vielleicht das erste Mal in ihrem Leben gehört, wer Jesus wirklich ist oder von Menschen gehört, was Jesus tun kann in ihrem Leben. Ist das cool? Ist das wichtig? Wir sind doch auch, jeder von uns ist doch wahrscheinlich auch nur zum Glauben an Jesus gekommen, weil jemand anders den Mut hatte, uns was von ihm zu erzählen, oder? Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns mutig macht. Und dass wir andere einladen und ansprechen können und seine Zeugen sind. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, jetzt Memmingen oder Babenhausen, in ganz Judäa, Allgäu, Bayern, in Samarien, was auch immer das für uns sein könnte, Baden-Württemberg oder Österreich oder so. Und überall bis an die Enden der Erde. So, Gott sendet auch immer wieder uns aus, nicht nur in Deutschland zu bleiben. Wir haben Missionare ausgesandt. Im Moment ist eine junge Frau in Afghanistan tätig aus unserer Gemeinde. Und es waren schon Leute aus der Friedenskirche in verschiedensten Teilen der Welt. Wir waren in Indien schon mit verschiedenen Gruppen. Wir fahren jedes Jahr zweimal nach Serbien. Wir nehmen diesen Auftrag ernst und sagen, hey, wir wollen Zeugen sein für Jesus bis an die Enden der Erde. Und nicht nur in unserem kleinen, gemütlichen Club bleiben. Amen. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Jesus hat, oder die Bibel macht einen Unterschied zwischen Geistempfang und Geistestaufe. Also Geistempfang, wir empfangen den Heiligen Geist in dem Moment, wo wir gläubig werden. Also wenn du zum Beispiel in einer Evangelisation oder in einem persönlichen Gespräch oder an den Punkt kommst, wo du sagst, ich habe erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er am Kreuz für mich gestorben ist, dann betest du normalerweise ein Gebet. Zum Beispiel ist das Gebet so, Jesus, ich danke dir, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du mich kennst und dass du mich geschaffen hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, um den Vater zu zeigen und um die Liebe des Vaters, allen Menschen zu zeigen, auch mir. Und danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und für mich gestorben bist und meine Schuld bezahlt hast und mir dadurch ewiges Leben schenkst. Und ich nehme das für mich an, ich öffne dir die Tür, man kann das ja unterschiedlich formulieren, so ein Lebensübergabegebet. So, wenn man das macht und Jesus einlädt und seinen Glauben zum ersten Mal bezeugt, dann was passiert? Der Heilige Geist zieht in uns ein, wir werden seine Kinder. Der Heilige Geist bezeugt uns das in unserem Geist, wir sind Kinder Gottes geworden. Und Das ist manchmal nichts Spektakuläres, manche haben auch keine großen Gefühle oder Empfindungen dabei. Manchmal ist es eine sehr verkopft, für manche ist es eine sehr verkopfte Sache. Okay, ich habe es verstanden und ich mache es jetzt und so, ne? Und erleben vielleicht gar nichts Emotionales dabei. Das ist ganz unterschiedlich. Aber was tatsächlich passiert in dem Moment, wo du das machst, bewusst machst, mit Entscheidungen machst, mit ganzem Herzen machst, da zieht der Heilige Geist in dich ein. Aber das heißt noch nicht, dass du mit dem Heiligen Geist getauft bist. Eine Taufe im Heiligen Geist ist etwas anderes, als den Geist zu empfangen. Ich erinnere euch mal an die Geschichte von Hesekiel und dem Tempel. Aus dem Tempel kam ein kleiner, in seiner Prophetie von Hesekiel, kam ein kleiner Rinnsal aus dem Tempel heraus. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. So. Und dieser kleine Rinnsal, der floss da aus dem Tempel, man konnte ihn kaum sehen. Und dann wurde er immer größer und dann mit der Zeit wurde er immer tiefer. Am Ende wurde er zu einem mächtigen Strom und es wuchsen Bäume da an den Seiten auf und so weiter. Und dann sagt Gott zu den Propheten, geh in dieses Wasser erstmal mit den Knöcheln, mit den Füßen, dann bis zu den Knien, dann in die Hüfte und dann tauch ganz ein in dieses Wasser, in diesen Strom des Lebens. Und es ist etwas anderes, ob wir so ein bisschen Heiligen Geist in uns haben oder ob wir ganz erfüllt sind vom Heiligen Geist. Eingetaucht werden in die Kraft des Heiligen Geistes. Getauft werden mit Geist und Feuer. Ich habe das nicht nur einmal erlebt. Das Schöne ist, die Taufe im Wasser, die erlebt man einmal. Signalisiert damit seinen Glauben an Jesus. Also ich wurde ja schon angekündigt, wir haben jetzt eine Taufe am 20. Juli, jetzt in 2 Wochen. Es ist wichtig, dass du nicht nur dein Pfingsten hast. Ich sage immer, es ist wichtig, dass gibt es ein Pfingsten für dich, aber ich sage auch, gibt es ein Weihnachten für dich? Was ist das Weihnachten? Wenn Jesus in uns einzieht, also wenn Jesus in uns geboren wird, wenn wir neu, von Neuem geboren werden, ne? Jesus soll nicht nur in der Welt geboren werden, sondern in mir. Wir müssen von neuem geboren werden. Das ist mein Weihnachten. Gibt es ein Weihnachten für dich? Gibt es ein Ostern für dich? Das ist die Taufe, weil du identifizierst dich in der Taufe mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Auch im Abendmahl, das ist auch mein Ostern quasi, was wir heute feiern. Aber auch die Taufe ist ein Symbol dafür, ich glaube, dass ich mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden bin. So, gibt es ein Ostern für dich? Gibt es ein Weihnachten für dich? Und gibt es ein Pfingsten für dich? Gibt es dieses Erlebnis, dass du getauft wurdest mit Kraft und mit Feuer? Und das Schöne ist, man kann die Taufe im Heiligen Geist nicht nur einmal erleben. Auch lies mal die Apostelgeschichte. Du wirst lesen, selbst die erste Gemeinde hat nicht nur Apostelgeschichte 2 die Taufe erlebt. Die haben das in Apostelgeschichte 2 erlebt, wie der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Und die Leute haben gedacht, die sind irre, die sind betrunken. Die waren so erfüllt. So voller Freude, die haben in fremden Sprachen gesprochen, Gaben wurden freigesetzt, die haben prophezeit. Da war Power, da war wirklich Dynamit, plötzlich auf einen Schlag. Das war die Taufe im Heiligen Geist und dann war das nicht das erste, nicht das einzige Mal. 2 Kapitel später lesen wir, und die Erde bebte und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie beteten alle gleichzeitig in 9 Sprachen. Wow, was für eine Power. Da ist was passiert, wirklich, auch was äußerlich sichtbar passiert. Und ich habe das so oft erlebt, wie ich gespürt habe, wow, da ist Kraft durch mich geflossen, wie Energie, wie Strom, als wenn du an den Strom hängst. Oh, da fließt Kraft durch dich durch. Da wirst du erfüllt von der Kraft Gottes, da wirst du erfüllt von der Liebe Gottes. Da fließt plötzlich wie ein Strom durch dich hindurch und du merkst, wow, ich kann das gar nicht aushalten, ne? Das ist so powerful. Und das ist so eine starke Ausrüstung, die Taufe im Heiligen Geist, dass wir sie immer wieder neu brauchen. Und das ist ein Unterschied, Geistempfang und Geistestaufe. Und in vielen Kirchen wird es nicht gelehrt, aber wenn du die Bibel studierst, dann merkst du und siehst du, dass es nicht nur ein bisschen Heiliger Geist gibt, sondern dass es die Taufe und die Kraft und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gibt, und zwar immer wieder für die, die sich danach ausstrecken und die sich danach sehen. Der Heilige Geist ist auf mir, sagt Jesus. weil er mich gesalbt hat. Und er war erfüllt, es heißt, er wurde getauft, ja, von Johannes dem Täufer. Und als er getauft wurde, da kam der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn herab und Gott, der Vater, sprach zu ihm, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist führte ihn in die Wüste und setzte ihn frei, dann diesen Dienst zu beginnen, in der Kraft des Heiligen Geistes Wunder zu tun, Zeichen zu tun, zu heilen, zu befreien und so weiter. So, ich könnte noch viel sagen, aber ich habe schon überzogen. Lass uns aufstehen. Der Heilige Geist wird, man müsste eigentlich übersetzen, die Heilige Geistin, sag mal, wenn man es wörtlich übersetzt. Ne? Ruach ist feminin, ja. nicht maskulin, ja, das Wort. Brauchen wir jetzt nicht darüber diskutieren. In meinem Verständnis ist zum Beispiel Gott der Vater, wir sagen zu ihm Vater, aber es heißt auch, er schuf den Menschen in seinem Bilde als Mann und Frau. Das heißt, Gott der Vater wird als Vater bezeichnet, aber er hat maskulines und feminines in sich. Aber keine Diskussion an diesem Punkt, lass uns aufstehen am Ende. Vater, wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gibst und dass du uns ausrüstest mit dem Heiligen Geist und mit Kraft und dass du uns auch sendest als deine Zeugen, dadurch, dass wir deine Kraft empfangen und die Gaben empfangen und so vieles, was du, Heiliger Geist, in uns tust, dass es so viel freisetzt in uns und wir danken dir dafür und ich bete, dass jeder hier heute Morgen das erlebt, auch jetzt im Abendmahl. Und dann in der Anbetung, ich bete, Vater im Himmel, dass du uns erfüllst, dass du uns neu taufst mit dem Heiligen Geist und dass du uns in deine Kraft einhüllst, Herr, dass wir deine Zeugen sein können, dass wir ein Leben führen können, das als Überwinder, dass wir ein Leben führen können ohne Menschenfurcht, dass wir mit Freude rausgehen und anderen Menschen von dir erzählen können. Dazu brauchen wir dich, Heiliger Geist, und zu vielen anderen Dingen. Und ich danke dir, dass du hier bist. Und dass du uns dazu befähigst und dass du uns freisetzt dafür. Halleluja.